Herzlich willkommen zu Zwischenspiel, dem Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Mein Name ist Beate Breidenbach und ich möchte in dieser Ausgabe der Frage nachgehen, wie es eigentlich den Regisseurinnen und Regisseuren so geht, die zur Theaterfamilie des Opernhauses gehören. Wie erleben sie diese Krisenzeit ohne Theater? Was macht ihnen zurzeit Sorgen? Wovor haben sie Angst? Wie gehen sie mit der großen Unsicherheit um, die die gesamte Theaterszene erfasst hat? Wie denken Sie über das Inszenieren unter strengen Auflagen, über Opern ohne Chor und leidenschaftliche Liebesszenen mit 2 bis 3 Metern Sicherheitsabstand? Ich habe nachgefragt bei Tatjana Gürbatscha in Berlin, bei Calixto Bieto in Basel, bei Nadja Loschki in Bielefeld und bei Dmitri Tschernyakow in Moskau. Per Zoom, versteht sich. Zunächst wollte ich von Ihnen wissen, wo Sie eigentlich waren in dem Moment, als der Lockdown kam und die Theater geschlossen wurden. Sie waren, wie das eben bei international gefragten Künstlerinnen und Künstlern so ist, über die ganze Welt verteilt. Calixto Bieto steckte am Anfang der Proben zu Rheingold an der Opéra de Paris, wo er einen kompletten Ring inszenieren wird. Nadja Loschki wurde, eine Woche vor der Premiere, aus den Proben zu Weinbergs Oper Die Passagierin am Theater Graz gerissen. Tatjana Gürbatscha stand ebenfalls kurz vor der Premiere ihrer Rusalka an der English National Opera in London. Während allerdings in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz längst alle Theater geschlossen waren, wurde in England immer noch tapfer weiter geprobt. Tatjana Gürbatscha erzählt, wie sie diese Zeit in London erlebt hat.
Ich war total verblüfft, wie durcheinander das alles ging. Ja? Also wie sehr in London so die Stimmung war, keep calm and wash your hands. Und wash your hands and sing happy birthday. Und dieses eigentlich gar nicht ernst genommen haben, so richtig, und in Deutschland schon totale apokalyptische Katastrophenstimmung war, ja. Wir haben ja in Chinatown gewohnt und es war so interessant zu beobachten, wie um uns herum ein chinesisches Lokal nach dem anderen zumachte und es stand immer dran, wegen Renovierung geschlossen und so. Und wir haben uns dann als Team zusammengesetzt und haben gesagt, naja, also irgendwie wäre uns doch wohler, wenn wir mal mit der Intendanz ein Gespräch führen, wie die sich das jetzt vorstellen und ob es so normal weitergeht. Und wir waren zu dem Zeitpunkt so der Auffassung, naja, also eigentlich können wir gerne noch zumindest das zu Ende leuchten oder die ganzen technischen Sachen machen. Aber dass jetzt Sänger sich so gegenseitig aus nächster Nähe ansingen, zumal eine Sängerin auch tatsächlich so eine Art Grippe hatte. Also ich weiß bis heute nicht genau, was es war. Und der Agent von meiner einen Sängerin tatsächlich auch an Corona gestorben ist. Also auch genau in der Zeit und auch sehr unerwartet. Also der hatte das und sie hat mit ihm telefoniert und er hat ihr erzählt, ja, ich habe Corona, aber eigentlich geht's mir noch ganz gut. Und dann 2 Tage später war er plötzlich tot. Und unsere Produktionsleitung war unglaublich cool und sagte immer nur, ja, ich kann natürlich verstehen, wenn ihr jetzt besorgt seid, dass ihr vielleicht nicht mehr nach Hause kommt und so. Und um 16.30 Uhr an dem Tag kam eine E-Mail vom CEO, in der es hieß, ja, also es sei ja so toll, dass sie jetzt Handsanitizers überall aufgehängt hätten und die solle man auch benutzen. Und it is our public duty to entertain the people. Und we will weather these tricky times by simply doing our world class best. Also da war irgendwie alles noch so, wir machen weiter und es ist alles super. Ja gut, dass es die Theater gibt und die Leute brauchen uns jetzt. Und wir waren eben am Sonntagabend auch in der Figaro-Premiere dort gewesen und niemand dachte an Corona. Ja. Und wie gesagt, alle anderen Häuser, also Amsterdam, Paris, in Berlin die Häuser, ihr in Zürich, das war alles schon geschlossen. Genau, und dann eine Viertelstunde nach dieser E-Mail vom CEO kam die erste von diesen Boris Johnson Fernsehansprachen, die er ab dann täglich machte. Und wir saßen natürlich alle auch vorm Internet und wollten jetzt hören, was er sagt. Geht's weiter, geht's nicht weiter? Und das war diese Rede, in der er die 180-Grad-Kehrtwende machte und es plötzlich hieß, also jeder unnötige soziale Verkehr sei ab jetzt zu unterbinden. Trotzdem war es so, dass dann eben die Beleuchtungseinrichtung losging und wir natürlich alle wieder im Haus saßen. Ich glaube, wir waren wirklich buchstäblich die Letzten, ja, wo dann plötzlich eben Bob Holland kam und sagte, we have to stop it right now. Und das war, also obwohl man es so hat kommen sehen, war es wirklich wie ein Schlag auf den Kopf, ja. Wir sind dann natürlich erstmal mit allen in den nächsten Pub und haben ein Glas Whisky getrunken auf den Schreck.
Tatjana Gürbatscher hat dann mit ihrem Team eine der letzten Maschinen erwischt, die überhaupt noch von London nach Berlin geflogen sind. Und auch als sie längst wieder zurück zu Hause war, saß der Schock tief. Noch 2 Wochen lang träumt sie jede Nacht von Rusalka-Proben. Schmerzhaft war es auch für Nadja Loschki, so kurz vor der Premiere ihre Inszenierung von Weinbergs Passagierin aufgeben zu müssen. Lange Zeit, so erzählt auch sie, habe man die Bedrohung nicht wirklich ernst genommen. Als die Scala in Mailand den Vorstellungs- und Aufführungsbetrieb schon eingestellt hatte, dachte man in Graz nicht, dass auch dem dortigen Theater die Schließung drohen könnte. Man wollte die Produktion unbedingt zu Ende bringen. Nach der Generalprobe allerdings, so erzählt Nadja Loschki, ging alles ganz schnell.
Am Tag nach der Generalprobe, da haben wir morgens Fotos ausgesucht, da wurde schon entschieden, dass der Probenbetrieb komplett auch eingestellt wird und das ganze Haus dicht gemacht wird. Und das war total apokalyptisch, weil dann irgendwie, man sah dann so Dramaturgen Enzyklopädien aus dem Haus tragen, weil man einfach nicht wusste, wann wird da wieder weitergearbeitet. Und es war insgesamt, was fand ich, auch eine ganz gruselige Stimmung in der Stadt, wo plötzlich irgendwie Leute mit großen Einkaufstaschen über die Straße hasteten. Das Wetter passte dann auch dazu, da trug so ein Sturm. Ich habe mich zum Beispiel nach der Generalprobe dann ziemlich hemmungslos betrunken, weil es mich natürlich wahnsinnig frustriert hat. Aber alle sind davon ausgegangen, dass das relativ schnell dann nachgeholt werden kann.
Daraus wurde, wie wir jetzt wissen, erstmal nichts. Nadja Loschki hofft nun, dass die Premiere im September gezeigt wird. Aber auch das ist noch nicht sicher. Etwas mehr Glück hatte Dmitri Tschernjakow, zumindest im Hinblick auf seine künstlerische Arbeit. Seine Inszenierung von Rimski-Korsakows Sadko konnte am 14. Februar am Moskau-Bolschoi-Theater noch ganz ohne Einschränkungen über die Bühne gehen. Im Anschluss daran hat Tschernjakow sich jedoch mit dem Coronavirus infiziert. Die Infektion wurde allerdings zunächst gar nicht festgestellt. Die ersten 2 Tests waren negativ, obwohl ein Lungenscan eine beidseitige Lungenentzündung ergeben hatte. Erst der 3. Test brachte dann Gewissheit. Inzwischen geht es ihm wieder gut, jedenfalls fast.
Ну, у меня нету никаких симптомов, кроме слабости, очень большой слабости.
Ich habe jetzt keine Symptome mehr. Ich fühle mich nur noch sehr schwach. Kaum bin ich ein paar Schritte gelaufen, will ich mich schon wieder ausruhen. Wenn ich draußen spazieren gehe und eine Bank sehe, denke ich, da möchte ich mich hinlegen. Ich bin ja Asthmatiker und dachte am Anfang, das liegt sicher am Asthma, dass ich so kurzatmig bin. Aber mein Asthmaspray hat nicht geholfen. Deshalb habe ich mich testen lassen. Durch die Krankheit habe ich für die Vorbereitung meiner nächsten Projekte einen ganzen Monat verloren. Jetzt finde ich langsam wieder zurück in meinen Arbeitsrhythmus.
Mit ihrer erzwungenen Untätigkeit während des Lockdowns gehen unsere normalerweise viel beschäftigten Regisseurinnen und Regisseure ganz unterschiedlich um. Tatjana Gürbatscher dreht kleine Filme mit Knetfiguren. Calixto Bieto lernt Deutsch. Und Dmitri Tschernjakow genießt es, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn er mal nicht arbeitet.
Я не травмирован, что я должен сидеть дома.
Ich leide nicht darunter, zu Hause sitzen zu müssen, niemanden sehen zu können. Natürlich mache ich mir Sorgen um die Gesundheit der Menschen, die mir nahestehen, um die allgemeine Situation hier in Russland. Aber als mir klar wurde, dass ich jetzt unglaublich viel Zeit habe, war das für mich ein Gefühl der Erleichterung. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Als ob ich kein Recht hätte, die Zeit einfach so verstreichen zu lassen und mich meiner Fantasie zu überlassen. Ich lese alle die Bücher, für die ich vorher nie Zeit hatte. Ich habe alle Sinfonien Mozarts hintereinander gehört, danach alle Sinfonien Haydns. Ein bisschen fühlt es sich an wie in der Kindheit, wenn man noch nicht begreift, dass das Leben irgendwann vorbei ist und denkt, man hätte ewig Zeit. Damals setzte mir ja niemand die Pistole auf die Brust und sagte, Tschernjakow, du musst probieren, Tschernjakow, du musst das Bühnenbild abgeben, du bist schon wieder zu spät. Im Moment scheint es, als könnte ich ganz über meine Zeit verfügen, könnte sie formen wie Knetmasse. Alles, was ich zurzeit vorbereite, bereite ich so sorgfältig vor wie noch nie zuvor. Nicht so wie sonst immer, wenn ich unter diesem wahnsinnigen Zeitdruck stehe und manchmal gar nicht mehr weiß, über welche Oper ich eigentlich gerade nachdenke. Peleas oder Blaubarts Burg oder Carmen. Es klingt vielleicht furchtbar, aber manchmal scheint mir diese viele freie Zeit wie ein Geschenk. Ein Geschenk zu meinem 50. Geburtstag. Etwas anderes wünsche ich mir gar nicht.
In einer ganz anderen Situation ist Nadja Loschki. Als Operndirektorin des Theaters Bielefeld ist sie auch in dieser Krisenzeit fest in den Betrieb eingebunden. Davon, endlich die Bücher zu lesen, die sie schon immer mal lesen wollte, kann sie nur träumen. Ihr Arbeitspensum als künstlerische Leiterin der Opernsparte hat sich durch Ausfälle und Verschiebungen und dadurch ausgelöste Kettenreaktionen, die den Spielplan der nächsten Jahre komplett durcheinanderbringen, verdreifacht. Calixto Bieto wiederum wäre eigentlich jetzt im Moment hier in Zürich, um Verdis Vespri Siciliani zu inszenieren. Die Premiere war für den 22. Juni geplant. Das Projekt, für das sowohl das Bühnenbild als auch die Kostüme längst fertig waren, kann glücklicherweise in 3 Jahren nachgeholt werden. Aber auch Calixto ist nicht nur freier Regisseur, sondern auch künstlerischer Leiter des Teatro Arriaga in Bilbao. Und obwohl die Corona-Krise in Spanien ganz besonders viele Opfer forderte, soll auch in Bilbao nun wieder Theater gespielt werden. Zunächst für 300 Zuschauer.
Of course, very reduced on the stage. Just keeping the measures of security, what they said, healthy.
Wir werden ein paar kleine Projekte machen, sowohl Musiktheater als auch Tanz. Dabei werden wir natürlich die Distanz- und Sicherheitsregeln beachten. Ich denke, jetzt ist nicht der Moment, um heikel oder wählerisch zu sein. Wir müssen die Theater in Spanien wieder öffnen und die Bühnen bespielen. Wir Theaterschaffende behaupten immer, dass wir wichtig sind, dass die Gesellschaft uns braucht. Nun müssen wir das beweisen. Am Teatro Arriaga in Bilbao erarbeiten wir 19 kleine Produktionen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Baskenland, die dort sehr populär sind. Auch der Pianist Joaquin Achugarro wird bei uns spielen. Er stammt aus Bilbao, ist jetzt 82 Jahre alt und hat, wie wir alle, eine sehr harte Quarantänezeit hinter sich. Ich denke, für Kinder und alte Menschen war dieser Lockdown besonders hart. Und in Spanien bedeutete Lockdown, anders als in der Schweiz, totale Ausgangssperre.
Daneben bereiten natürlich alle 4 ihre nächsten Projekte vor. Auch wenn sie zum Teil nicht wissen, ob diese überhaupt stattfinden werden und wenn ja, unter welchen Bedingungen.
Momentan denke ich über mehrere Projekte gleichzeitig nach. Da ist zum einen der Fliegende Holländer für nächsten Sommer in Bayreuth, Pique Dame für Paris, Mazeppa für Baden-Baden und Freischütz für München. Vor meiner Krankheit habe ich nur ein Projekt fertig entworfen und abgegeben. Das war Aida für Amsterdam. Ein sehr großes Projekt, mit dem ich lange gekämpft habe. Es hat mich 2 oder 3 Mal mehr Zeit gekostet als jedes andere Projekt. Es hat mich regelrecht aufgefressen. Aber so wie es aussieht, wird die Aida im Dezember in Amsterdam nicht stattfinden können. Ich hoffe sehr, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden kann. Ich habe wirklich Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt über diesem Projekt. Wenn diese Aida gar nicht realisiert werden könnte, wäre das ungeheuer schmerzhaft für mich. Aber momentan hängt das völlig in der Luft.
Ebenfalls ausgefallen sind für Tschernjakow Elektra in Hamburg und Così fan tutte beim Sommerfestival in Aix-en-Provence, das in diesem Jahr komplett abgesagt wurde. Für beide Produktionen wurden inzwischen Ersatztermine gefunden. Auch die beiden Regisseurinnen müssen damit klarkommen, dass geplante Inszenierungen verschoben wurden oder ganz ausgefallen sind. Bei Tatjana Gürbacza betrifft das neben der Rusalka in London noch ein großes Projekt in Amsterdam. Bei Nadja Loschki ist es eine Elektra in Bremen. Ersatztermine werden gesucht. Ausgang ungewiss. Solche Absagen sind natürlich, wie wir schon gehört haben, sehr schmerzhaft. Aber unsere Regisseurinnen und Regisseure verlieren den Mut nicht und bereiten weiter die kommenden Projekte vor. Bei Tatjana Gürbatscha ist das Erich Wolfgang Korngolds Oper Die tote Stadt in Köln und Das schlaue Füchslein von Leos Janáček am Theater Bremen. Beide Produktionen sollen noch im Herbst stattfinden. In ihrer Vorbereitung muss Tatjana Gürbatscha mit großen Unsicherheiten umgehen. Die Bedingungen, unter denen in Deutschland Theater gespielt werden darf, sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und sie ändern sich laufend. In Köln, wo zurzeit das Theater renoviert wird, die Oper in einem Provisorium untergebracht ist und das Orchester nicht in einem festen Graben sitzt, sondern für jede Produktion neu positioniert werden muss, hat man die Möglichkeit, noch bis zum letzten Moment auf Änderungen der Bestimmungen zu reagieren.
Die Werkstätten haben da noch nicht angefangen zu bauen, weil wir eben noch gar nicht wissen, wie groß darf das Orchester überhaupt sein, in welchen Abständen müssen die sitzen, wie groß darf der Chor sein. Es gibt die Idee, dass man den Chor vielleicht tatsächlich in einem riesigen Kreis um Publikum und Bühne herum stellt. Dann würde man sogar wahrscheinlich mit 60 Leuten Chor das immerhin singen können, aber natürlich kann ich den Chor nicht inszenieren. Also die müssen einfach dann auf ihren Positionen stehen. Und was das für die Arbeit mit den Solisten bedeutet, kann ich natürlich auch noch überhaupt gar nicht sagen. Keine Ahnung, aber ich muss sagen, ich kriege schon Bauchschmerzen, wenn es dann vielleicht heißt, die Solisten dürfen sich nicht anfassen oder so. Ja. Also ich glaube, das ist die Einschränkung, die ich mir für mich am allerwenigsten vorstellen kann. Es ist ja auch leider so, dass, finde ich, die Vorgaben von der Politik nicht sehr eindeutig sind, ja. Und man alle paar Tage was Neues hört. Also mal heißt es ja, der Abstand zwischen Solisten müsse 6 Meter betragen, mal sind es 3 Meter, mal sind es 1,5 Meter. Mal hört man auch von dem einen oder anderen Theater, ja, aber bei uns haben die Solisten sich bereit erklärt, es zu machen. Ja, ich finde sowieso, finde ich ganz schön erschreckend, wie im Moment man so merkt, dass die Freiberufler, die ja wirklich in Not sind und spielen wollen und spielen müssen, das ist ihre Existenz, also wie die jetzt wirklich so eigentlich zu Menschen zweiter Klasse werden oder zu richtigen Söldnern, die, und ich weiß von verschiedenen Operndirektoren und so, die jetzt auch Briefe kriegen von Sängern, die sagen, also ich bin bereit, alles zu machen und ich fasse jeden an und ohne Mundschutz und ich probiere auch und ich komme von ich weiß nicht wo angeflogen und alles kein Problem und so, weil das natürlich unsere Jobs sind, ist ja klar.
Grundsätzlich sind die Auflagen für die Theater im Bundesland Nordrhein-Westfalen, das neben Bayern am schwersten von der Corona-Krise betroffen ist, besonders streng. So auch am Theater Bielefeld bei Nadja Loschki.
Ja, wir haben gewisse Quadratmeterzahlen, die wir einhalten müssen. Also im Moment ist es nach momentanen Arbeitsmaßnahmen ist es so, dass jeder Mensch auf der Bühne einen Raum von 20 Quadratmetern zur Verfügung haben muss. Also das heißt, danach berechnet sich überhaupt erstmal, wie viele Leute gleichzeitig auf der Bühne stehen dürfen, plus wie viele Leute gleichzeitig hinter der Bühne aktiv sein dürfen. Also das beinhaltet auch alle Techniker, die irgendwie einen Umbau machen oder so, ne? Also Inspizient, Abendspielleitung, das ist alles da eingerechnet. Das berechnet sich dann wiederum nach der Fläche, die durch das Bühnenbild genutzt wird. Also da kommt man dann auch an so Punkte ran, dass man sagt, okay, möglichst große Fläche im Bühnenbild, möglichst keine Umbauten etc. Also dass man da drauf reagiert. Das Gleiche haben wir im Graben. Es gibt eben diese 20 Quadratmeter Regel auch für den Graben, was es vor allem im Orchestergraben sehr schwierig macht, weil das heißt, da dürfen sich bei uns, sind ja kein so riesiges Theater, da dürfen sich momentan genau 5 Leute aufhalten, inklusive Dirigent. Jetzt versuchen wir das noch ein bisschen zu strecken und zu sagen, okay, das leitet jemand, der selber auch klavierspielend dabei sein wird, damit man das sozusagen ausnutzen kann. Da gehen wir jetzt mit um. Das andere sind dann die Abstandsregeln. Das heißt, es müssen grundsätzlich 2 Meter Abstand auf der Bühne gehalten werden. Wenn jemand allerdings exzessiv spricht oder singt, dann gelten 6 Meter in Sing- oder Sprechrichtung und 3 Meter nach allen anderen Seiten, also seitlich und nach hinten. Wir hoffen natürlich auch, also wir warten, es wird eine neue Schutzverordnung rauskommen innerhalb der nächsten Tage, Wochen. Wir hoffen sehr, dass die Quadratmeterzahl da nochmal sinkt und wir uns nach Bundesebene richten können. Da sind es 10 Quadratmeter, das würde sehr helfen. Aber alle diese Sachen sind natürlich gerade Work in Progress.
Einerseits also strenge Auflagen, andererseits eine große Unsicherheit in Bezug auf die Frage, welche Regeln zu welchem Zeitpunkt eigentlich gelten werden. Wie geht man damit um? Kann unter solchen Bedingungen überhaupt Kunst entstehen?
Ich versuche mich nicht zu blockieren. Es ist manchmal schwierig, weil ich merke, dass natürlich diese Tendenz, dass man denkt, oh Gott, da geht ja gar nichts mehr, einen sehr runterzieht. Gleichzeitig denke ich dann immer wieder, die Kunst hat durch Jahrhunderte immer wieder auf alle möglichen Dinge reagieren müssen. Also sei es irgendwie Zensur oder geltende gesellschaftliche Parameter oder wirtschaftliche Einbrüche, die ja teilweise auch in der Vergangenheit viel krasser waren, wo man plötzlich innerhalb von kürzester Zeit Umbesetzungen, also wenn man in der Historie der Operngeschichte irgendwie rumstöbert, was man da teilweise an Aufführungspraxen ja auch findet, die total absurd sind, wo der Tenor irgendwie am Abend vor der Premiere die Arie kriegte und dann 2 Stunden vor der Premiere sagte irgendein Sänger ab und wurde neuer, der aber ein anderes Stimmfach war und der kriegte dann halt noch eben 2 Arien geschrieben. Also ich glaube, vielleicht haben wir auch die Chance, eine andere Flexibilität nochmal zu lernen und einen anderen Umgang auch mit Stoffen und ja, einfach da ein bisschen leichter sozusagen zu werden und einfach nochmal anders an die Sache ranzugehen und anders zu denken.
If it takes very long, of course we have to, we will have to invent new things.
Wenn dieser Zustand noch sehr lange dauert, müssen wir etwas Neues erfinden. Aber das ist unser Job, Dinge zu erfinden, kreativ zu sein, Fantasien zu entwickeln, unserer Imaginationskraft zu trauen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft aus dieser Situation sehr viel lernen wird. Aber wenn es etwas gibt, was wir lernen können, dann ist es, dass wir Vertrauen haben müssen. Vertrauen in die Ärzte und Virologen und vor allem Vertrauen zueinander. Ich würde meine Inszenierungen ohne Probleme an neue Gegebenheiten, Abstandsregeln und was auch immer anpassen. Ich würde nicht Tikis-Mikis sein, wie wir auf Spanisch sagen, also mich als großartigen Künstler inszenieren, der unter solchen Bedingungen nicht arbeiten kann. Grundsätzlich ist alles möglich. Wir sind frei im Kopf, frei in unserer Imagination, auch wenn es Restriktionen gibt, die wir beachten müssen.
Doch Calixto verheimlicht auch nicht, dass es durchaus Momente gibt, in denen ihm sein Optimismus abhanden zu kommen droht. Tage, an denen er gegen große Zweifel ankämpfen muss. Zumal im Moment nicht klar ist, wann und in welcher Form seine Inszenierung von Wagners Ring an der Opéra de Paris stattfinden kann. Vielleicht, so fragt man sich zuweilen, wäre es ja für die Kunst sogar besser, gar nicht erst mit Corona-Fassungen zu experimentieren, sondern die Opernhäuser erst dann wieder zu öffnen, wenn Oper unter normalen Bedingungen wieder möglich ist. Dmitri Chenyakov sieht es so.
Знаешь, Beate, это очень сложный вопрос. У меня нет однозначного мнения.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn es um meine eigene Produktion geht, würde ich keine Kompromisslösungen akzeptieren. Ich wäre dafür, meine Inszenierungen in eine Zeit zu verschieben, in der es wieder möglich ist, sie genau so zu zeigen, wie sie gedacht sind. Aber wenn ich ein Theater leiten würde, würde ich alles dafür tun, dass das Theater nicht in die Depression verfällt. Denn wenn alles verödet, dann ergibt das ein sehr trauriges Bild. Sogar eine Kammeroper für wenige Zuschauer in nur spärlich besetzten Reihen ist besser als gar nichts. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Konzerte, Liederabende, halbszenische Aufführungen. Das sollte man auf jeden Fall probieren, damit man in der Stadt spürt, dass die Theater noch am Leben sind.
Konzerte und Liederabende werden auch am Opernhaus Zürich demnächst zu sehen sein. Ob diese Veranstaltungen ein Publikum finden werden?
Такое уже существует, такая фраза расхожая. Ой!
Überall hört man jetzt, oi, das Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Ich weiß es nicht, aber mir scheint, dass das Leben sehr wohl so sein wird wie vorher. Der Mensch hat so einen Instinkt, genau dort wieder anzufangen, wo er aufgehört hat. Während der spanischen Grippe sind damals mehr Menschen gestorben als während des Ersten Weltkrieges. Damit lässt sich die jetzige Pandemie überhaupt nicht vergleichen. Trotzdem ging das Leben danach weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Städte vollkommen zerstört. Denkt mir nur an Wien oder Berlin. Aber nach wenigen Jahren war alles wieder aufgebaut und es wurde wieder Theater gespielt. Man sagt, das Publikum wird vielleicht nicht ins Theater gehen, weil es Angst vor Ansteckungen hat. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber meine Intuition sagt mir, dass es genau andersherum sein wird. Wenn die Theater wieder öffnen, dann wird das ein Signal dafür sein, dass das Leben zurück ist. Ich glaube, dass alle kommen werden, um genau daran teilzuhaben. Das wird wie eine emotionale Bestätigung dafür sein, dass dieser ganze Mist endlich vorbei ist, dass wir am Leben sind, dass wir gemeinsam Musik hören können. Mir scheint, dass das ein sehr wichtiger psychologischer Moment sein wird.
Kleine Besetzungen, bei denen die Abstandsregeln eingehalten werden können, und Liederabende, das ist momentan naheliegend. Auf Dauer aber wünschen wir uns natürlich die abendfüllenden, opulenten Opern in großer Besetzung zurück. Eine Lösung, wie sie das Opernhaus Zürich ab September haben wird: das Orchester sitzt unter Einhaltung aller Abstandsregeln am Kreuzplatz und wird live in den Zuschauerraum übertragen, ist etwas ganz Besonderes und birgt natürlich auch Risiken. Noch einmal zurück also zu den Opernhäusern in Deutschland und zu den Einschränkungen, mit denen Tatjana Grbacar und Nadja Loschki momentan zu kämpfen haben. Was glauben Sie, könnten solche Einschränkungen auch zu einer besonderen Kreativität führen, neue, interessante Formen hervorbringen, die unter normalen Bedingungen gar nie entstanden wären? Tatjana Grbacar hat da Zweifel.
Ich glaube, dass die Einschränkungen vielleicht am ehesten noch die Chance hätten, dass man sagt, jetzt müssten ganz viele neue, tolle Stücke entstehen, die für diese Situation geschrieben sind. Aber alte Stücke, die mit einem großen Chor sind und wo der Chor auch Sinn macht, jetzt zu sagen, so, jetzt mach mal die Corona-Version, damit irgendwas stattfindet, das finde ich, also kann sicher in dem einen oder anderen Fall auch gut gehen und einen Mehrwert erzeugen, ja, oder interessant sein. Also ich meine, Konvitschny hat ja vorgemacht, dass man eine Aida ganz wunderbar ohne Chor erzählen kann, aber ja, halt nicht eine ganze Spielzeit lang und alle Theater der Welt, ja. Ja. Das kann man einmal machen, aber ja, Oper ist per se, per Definition, lebt Oper von dieser fast barocken Opulenz. Das ist das Tolle, das ist die Kraft des Genres, dass da ein Riesenorchester sitzt und ein Riesenchor und alle singen und musizieren gleichzeitig und es entsteht trotzdem eine gemeinsame Sache. Das ist ja das Fantastische. Und wie gesagt, das Schwitzen und Bluten und sich lieben und sich ermorden und alles Haut an Haut. Leidenschaft, ja, Gefühle.
Thank you.
große, leidenschaftliche Opern wie diese, das war ein Ausschnitt aus Dvořáks Rusalka, will auch Nadia Loschky nicht auf Diät-Versionen zusammenstreichen. Sie setzt am Theater Bielefeld auf die Entwicklung neuer Formate, wie zum Beispiel ein spartenübergreifendes Musiktheaterprojekt zu Verdis Rigoletto.
Es ist jetzt so, dass wir tatsächlich hier in Bielefeld unseren Spielplan komplett umgeschmissen haben und gesagt haben, wir eröffnen die Saison mit einem spartenübergreifenden Projekt, mit einer Projektarbeit, die mache ich selber. Und das trägt im Moment den Arbeitstitel Dunkel ist die Nacht, Rigoletto, und beschäftigt sich sozusagen mit der Titelfigur Rigoletto und es wird auch Figuren, weitere Figuren aus der Oper geben, aber eben nicht alle. Und es wird ein toller Arrangeur, Komponist wird jetzt eine musikalische Bearbeitung erstellen. Wir kürzen das Ganze runter. Also es wird im Prinzip ein Musiktheater nach Verdi, Shakespeare und Hugo mit Texten auch. Ein Schauspieler ist dabei. Aber wir planen eben dieses Projekt wirklich mit der entsprechenden Personenanzahl, die erlaubt ist, und von Anfang an mit den entsprechenden Abstandsregeln, was ja auch vor allem den Orchestergraben betrifft, mit einer ganz kleinen Besetzung, aber auch da in der Bearbeitung mit Akkordeon und so weiter. Also, dass man wirklich sagt, man kreiert eigentlich ein neues Format, ein Corona-Format. Und da sind wir jetzt komplett dran, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht die permanente Diät-Variante wählen, wo wir sagen, wir machen irgendwie Entführung aus dem Serail, aber nur mit zwei Klavieren und die Sänger dürfen sich nicht anfassen und da keine Statisten und so weiter und so fort, also kein Chor. Das waren jetzt alles Punkte, wo wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, dann schieben wir lieber die Produktion um ein Jahr in die übernächste Spielzeit und versuchen jetzt, für den Start dieser Saison eben ein Format zu schaffen, neu zu kreieren, das sozusagen mit den Gegebenheiten umgeht und sich da künstlerisch dran abarbeitet.
Für Nadia Loschky ist das ein Format, das sie unter normalen Umständen nicht ausprobiert hätte, das sie aber schon immer gereizt hat und in dem sie durchaus auch Chancen sieht für eine größere Freiheit im Umgang mit dem Musiktheater, auch nach Corona.
Ich glaube schon, dass im Idealfall eine andere Flexibilität im Denken einsetzt. Das glaube ich schon, weil das Musiktheater ja doch, also es gibt so Nischenformen, wo man merkt, wo wahnsinnig experimentell auch mit Stoffen umgegangen wird. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon so, dass es so eine heilige Kuh oft ist und das Thema der Werktreue ja auch immer eine große Rolle spielt und so. Und das würde ich mir schon wünschen, dass vielleicht eine Folge von Corona ist, dass man sagt, okay, wenn man muss, kann man auch ganz andere Formate wählen. Also wir würden unter normalen Umständen nie in unserem großen Haus eine Rigoletto-Bearbeitung dieser Art machen. Wir würden immer sagen, wir wollen das komplette Stück machen. Und dann sucht man natürlich da nach besten Gegebenheiten oder so. Und jetzt zu sagen, wir greifen auf einen großen Titel des Repertoires zurück, auch weil wir Sänger im Ensemble haben, die manche dieser Partien fantastisch abdecken können. Und dass man dann sagt, okay, und daraus kreieren wir jetzt aber eine neue Form und auch ganz bewusst eben jetzt nicht Rigoletto in klein. Das war uns eben auch ganz wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt nicht versuchen, die Oper so runterzumagern und dass wir sagen, okay, wir spielen ohne Pause. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wir dürfen also keine Pausen im Moment haben. Das heißt, das Stück darf nicht länger als 2 Stunden werden und so weiter. Da ist natürlich die Gefahr groß, dass man sagt, man schrumpft es einfach. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir haben schon gesagt, der Anspruch ist, dass man eine neue Form kreiert. Und da ist zum Beispiel auch jetzt die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir besetzen den Duca mit einem Tänzer und da fließen vielleicht auch nochmal andere Musikstile ein, wie Tango oder so. Also das muss man jetzt alles mal gucken. Aber das wäre schon schön, wenn man insgesamt vielleicht auf eine größere Freiheit im Denken kommt. Und vielleicht gibt es da eine Chance, dass sich irgendwie neue Tore öffnen in irgendeiner Form.
Alle 4 unserer Regisseurinnen und Regisseure sind, und das ist ihnen selbst sehr bewusst, gegenüber vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen in einer privilegierten Situation. Sie müssen, jedenfalls im Moment, nicht um ihre Existenz fürchten. Sorgen machen sie sich natürlich trotzdem. Nadia Loschky.
Meine größte Sorge ist eigentlich, dass sozusagen dieser Stand der Kultur, ne, also von wegen, ist man systemrelevant oder nicht, und dass da plötzlich mit Einschränkungen sozusagen gearbeitet wird, die sich dann halten. Deswegen ist es uns auch ganz wichtig zu sagen, wir spielen jetzt schon, wir sind im Moment draußen unterwegs, wir haben einen Lyric Walk ins Leben gerufen, der in der Stadt stattfindet und so einen Spaziergang, wo man auf verschiedene Stationen trifft. Wir haben einen verwunschenen Märchenwald, spartenübergreifend in einem alten großen Schulgarten. Also wir sind dabei, die ganze Zeit quasi Sachen rauszuhauen, weil wir sagen, wir finden es total wichtig, dass man nicht den Eindruck bekommt, ach, die Kultur, das braucht man eigentlich nicht und so ein Dreispartenhaus, das kostet ja viel Geld und lass uns das mal irgendwie einstampfen. Und man merkt auch, wie das Publikum reagiert und da stehen dann Leute und haben irgendwie Tränen in den Augen und sind einfach total geflasht davon, wieder was live zu erleben und eins zu eins. Und da, also das ist, glaube ich, meine größte Sorge, dass der Kulturbetrieb einfach auch wirtschaftlich sozusagen unter den Folgen von Corona extrem zu leiden hat.
Meine größte Sorge ist, dass viele kleine deutsche Stadttheater noch mehr an den Rand gedrängt werden. Viele stehen eh schon mit dem Rücken zur Wand und tun alles, um sich so gut wie möglich durchzulavieren und trotzdem noch ein interessantes Programm anzubieten und ihre Stadt und ihr Publikum zu bespielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür viele Häuser in nächster Zeit noch enger wird oder die vielleicht gar nicht mehr spielen können. Und das bedeutet in der Folge natürlich, dass auch sehr, sehr viele Künstler dann auf der Straße stehen, sehr viele Kreative. Und das bedeutet in der Folge aber auch was, was die Leute ja oft vergessen, für die Städte. Denn natürlich sind die Theater und ist Kultur auf jeden Fall auch ein Magnet und hält auch alles andere drumherum am Laufen. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viel Künstler und Freiberufler und Zuschauer und so zum Beispiel die Deutsche Bahn nutzen oder in Hotels übernachten oder Restaurants frequentieren oder ja, alleine was ich an Büchern und Klavierauszügen und Büromaterial kaufe, ja. Aber auch wie viele Kostümsätze zum Beispiel bestückt werden aus Einkäufen, die natürlich wiederum die Geschäfte in den einzelnen Städten am Laufen halten. Das vergisst man immer, was an einem Theater alles noch hinten dran ist. Das Theater ist ja erstmal per se wie eine kleine Stadt, aber es ist auch eine Kraftzentrale. Es ist wie ein Motor, um den herum alles rotiert und der ausstrahlt und in jeder Hinsicht ausstrahlt, ja, Strahlkraft entwickelt und Leute bindet, ein Magnet.
Das sagt die Regisseurin Tatjana Gürbatscher, die übrigens in der kommenden Spielzeit im Opernhaus Zürich Donizettis Lucia di Lammermoor inszenieren wird. Voller Leidenschaft natürlich und ohne Abstandsregeln. Die Chancen dafür stehen momentan jedenfalls gut. Hoffen wir also, dass die Kraftzentrale Theater mit all ihrer Strahlkraft in Zukunft nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und all den anderen von der Corona-Krise betroffenen Ländern erhalten bleibt. Das war der Podcast aus dem Opernhaus Zürich mit Calixto Bieto, Dmitri Tschernjakow, Nadja Loschki und Tatjana Gürbatscher. Am Mikrofon verabschiedet sich Beate Breidenbach. Für Ton und Schnitt war Alain Pauli verantwortlich. Der Sprecher war Christoph Betulius. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Opernhaus.